1. Die Fassade des Hauses in der Rue du Terrage leuchtet algengrün im frühen Tageslicht. An der Innenseite der Eingangstür befiehlt ein Schild »Fermez la porte«. Im trüb beleuchteten Treppenhaus riecht es nach Schimmel und Urin und nach etwas Unbestimmbarem, das aus einer anderen Zeit stammt, das sich mir aufdrängt wie eine widerwillig empfundene Sehnsucht, als ich die Stufen zu meinem Zimmer hinaufsteige. Augen und Ohren lugen aus den Wänden, Finger zappeln neben meinen über das Geländer. Die Concierge Madame Gombert schleppt sich in Zeitlupe aufwärts. Nach jeder erklommenen Stufe bleibt sie stehen wie ein Kind, das erste Erfahrungen mit einer Treppe macht. Ich trage schweres Gepäck und will den Aufstieg hinter mich bringen. Meine Beine wollen gleich zwei Stufen auf einmal überwinden, aber ich nehme mich zusammen und lese die Namensschilder an den Türen. Favreau, Gibert, Celot, Lombard, Beignet. Madame Gomberts Atem geht pfeifend. Als sie die Tür zu meiner Dachkammer öffnet, flüstert sie, »Nehmen Sie sich vor Beignet in Acht, er ist ein Teufel. Sie ist stärker, als ihre Erscheinung vermuten lässt.« Madame Gombert greift nach meinen Schultern, umschließt meine Finger mit ihren Händen. Ich vermeide es, zu lange auf die Adern zu sehen, die sich unter der dünnen Haut winden. Ihre knochigen Züge erinnern mich an das Porträt von Dürers Mutter. Eine Kopie der Kohlezeichnung hing in einem vergoldeten Rahmen im Haus meiner Großeltern. Als Kind beobachtete ich das verwitterte Gesicht hinter dem Glas so lange, bis ich glaubte, es habe sich bewegt. Mir war, als wolle die alte Frau verzweifelt etwas sagen. Sie schien dem Tod viel näher zu sein als dem Leben, und ich war ihre letzte Verbindung zur irdischen Welt und dazu die einzige, die an ihre Lebendigkeit glaubte. »Er ist nicht gut.« Madame Gomberts Gesicht ist zu einer Grimasse verzogen. Sie zischt. »Ein Teufel ist Beignet, ein Schlachter. Er lebt hier, seit das Haus erbaut wurde. Seit 100 Jahren. Gehen Sie aus dem Weg, Mademoiselle. Er ist verrückt. Er war schon immer hier. Er ist kein Mensch. Er ist der Teufel.« Endlich lässt sie mich los, ängstlich in Richtung der unter uns liegenden Stockwerke schielend. Ich will ihre Worte nicht im Kopf behalten, will nicht hinhören, aber in der Nacht dringen ihre Warnungen wie Klopfzeichen durch die Heizungsrohre, die dicht neben meinem Bett verlaufen. Ce n'est pas un être humain. Als ich die Augen in der Dunkelheit öffne, lächelt mich Dürers Mutter an. Am Abend schiebe ich einen Stuhl unter die Türklinke. Ein unablässiges Scharren und Knacken raubt mir den Schlaf. Es wird von einem hohen, dünnen, gebrochenen Stöhnen begleitet, das nicht von einem Erwachsenen, eher von einem unterentwickelten Kind oder von einem kleinen, missgestalteten Tier zu stammen scheint. Die Geräusche kommen aus Beignets Wohnung unter mir. Spät klopft es. Ich rolle mich auf dem Boden vor dem Stuhl zusammen, um die Barrikade zu verstärken. Beignet kann nur eindringen, wenn er sein Gewicht mit aller Kraft gegen die Tür wirft. »Mademoiselle, Mademoiselle«, raunt Madame Gombert. Ich atme aus und bleibe liegen. 2. Die Schrägen meines Zimmers pferchen mich ein, aber der Blick aus dem Fenster lässt mich bei klarer Sicht weit über die Stadt bis zu den Bürohäusern von La Défense fliegen. Die Wand über meiner Matratze muss einmal weiß gewesen sein. Ich lese in den Fettflecken, in den abgewetzten Stellen, die den Putz freigeben. Ich stelle mir vor, dass hier jemand vor langer Zeit eine Botschaft hinterlassen hat. Ein einsamer Kerl vielleicht, dessen Abschiedsbrief irgendwo unter einer Ausbuchtung der Tapete verborgen ist. Trostlos genug, um zu springen, ist die Kammer. Die Ungewissheit darüber, was mich erwartet, lässt mich ordentlich werden. Die wenigen Bücher und das Schreibzeug liegen in akkuraten Stapeln auf dem Nachttisch. In meiner Wohnung in Hamburg türmen sich Umzugskartons. Mirko wird sie in unsere gemeinsame Wohnung bringen, wo sie auf mich warten, während auf ihren Rücken eine weiche Staubschicht wächst. Alles, was mir gehört, ist gebändigt und verpackt. Ich sitze auf meiner Matratze und sehe zu, wie die Flecken an der Wand vor meinen Augen zu einer kreisenden Landschaft verschwimmen. Mit der zunehmenden Dämmerung verfalle ich in das monotone Schaukeln meiner Kindheit. Eine gleichförmige Melodie wärmt mich wie ein Mantel. Sie schwillt an und ab, durchläuft meine Kehle, verändert sich, verlässt mich, um eingeatmet zu werden, verschwindet in einer kurzen, leisen Pause, kehrt zurück wieder und wieder, bis sie sich mit dem Schlaflied der Stadt vermischt. Es wird nicht still, Stimmen rufen einander unverständliche Botschaften zu. Die Stadt schließt einen Pakt mit mir. Ich lasse mich in ihren Gesang gleiten, werde leiser. Wir singen einen Kanon, Paris und ich. Ich schaukele auf den gedämpften Klängen der Menschenwelt unter mir, bis ich einschlafe. Ich träume von Affen. Sie schwingen in Gruppen von Ast zu Ast, bleiben zwischendurch sitzen und lausen sich. Es sind friedliche Tiere, bis auf einen obszönen Kerl mit Menschenaugen, der reglos im Baum sitzt und die Zähne bleckt. Er steckt seinen Kopf zwischen Blättern hindurch und beobachtet mich. Er starrt und starrt. Die übrigen Affen tanzen und spielen. Als ich auf ihn zugehe, um ihn zu vertreiben, fällt er vom Baum. Ich nähere mich und sehe ihn halb verwest auf dem Boden liegen. Um ihn herum sind faulig gärende Früchte über die Erde verstreut. Alles in mir will sich abwenden, aber ich halte ihn gegen meinen Willen im Visier. Etwas zieht mich wie ein absurder Magnetismus immer dichter heran, bis ich ihn rieche, bis meine Hand seinen zerfallenen Körper berührt und mein Puls mich hochschrecken lässt. Ich wische mir feuchte Strähnen aus dem Gesicht und beruhige mich den Rest der Nacht über mit Lesen. Als es dämmert, bin ich endlich müde genug, um in einen traumlosen Schlaf zu fallen.